SRF 1. SRF 1.
Einen guten Montagmorgen hier auf SRF 1. Ich hoffe, ihr seid trotz nass kühlem Wetter gut in die neue Woche gestartet. Leider viel schlechtere Rahmenbedingungen für einen guten Wochenstart, als wir hier haben Millionen von Leuten im und um das Bürgerkriegsland Syrien. Über 1 Million Personen haben bis jetzt ihre Heimat müssen verlassen. Ihnen fehlt so vielem und sie trauern auch um die mehr als 70'000 Toten, die der Krieg in Syrien in den letzten 2 Jahren schon gefordert hat. Glückskötti, die sammeln darum noch gern Geld für die syrischen Flüchtlinge und wir wollen heute hier in der Sendung Treffpunkt die Situation von diesen Leuten wieder einmal thematisieren und herausfinden, wie könnte man am besten helfen von hier aus. Ich freue mich auf eine interessante Sendung bis um 11 Uhr und ich begrüsse in ein paar Minuten unseren Studiogast. Er ist selber Syrer und selber aktiv mit eigenen privaten Hilfsprojekten. Am Mikrofon Stefan Kohler, grüß euch miteinander.
For you, babe, I couldn't find the door. I couldn't even see the floor right beside the blue. If not for you, if not for you, babe, I'd lie awake all night waiting for the morning light to shine through. If not for you, if not for you, my sky would fall.
Treffpunkt auf SRF 1, 14 ab 9. Im letzten November da hat Glückskötti einen nationalen Sammeltag durchgeführt für die Opfer vom syrischen Krieg. Denn zumal sind über 400'000 Leute auf der Flucht gewesen und 11 Millionen Franken sind zusammengekommen. Vielleicht habt ihr auch dir dann grosszügig gespendet und geholfen. Die Situation in Syrien, die ist aber leider inzwischen noch schlimmer geworden. Jetzt, ein halbes Jahr später, ist die Zahl der Flüchtlinge schon fast 3-mal so hoch. Mehr als 1,2 Millionen Leute sind geflüchtet aus dem Land. Und die Situation für die, die geblieben sind, je nach Region, die wird gäng dramatischer. Das spürt auch unser Studiogast heute hier im Treffpunkt, der Siad Malki. Er ist 32, ist ein syrischer Christ, hat in Aleppo studiert, ist aber wegen seinem Engagement gegen das Regime auch verfolgt und inhaftiert worden zeitweise. Und vor 7 Jahren ist er dann in die Schweiz gekommen, allerdings nicht als Flüchtling, sondern für weiter zu studieren an der Uni Zürich. Der Siad Malki versteht Mundart. Trotzdem im Gespräch mit ihm rede ich in den nächsten Minuten Hochdeutsch. Herzlich willkommen bei SRF 1, Siad Malki.
Guten Morgen, Sir.
Siad Malki, Ihre Familie, die befindet sich noch in Syrien. Wie geht es denen dort?
Genau, einfach wie, also wir sind Aleppo wohnhaft normalerweise, aber dann wegen der Umstände, der Umkampf in Aleppo, die sind nach Kamschli, ja, geflüchtet, und das ist eine kleine Stadt an der Grenze mit der Türkei, nordöstlich. Es ist, ich meine, meine Familie geht es relativ auch gut im Vergleich zu anderen Regionen, wo die, die Bedingungen richtig katastrophal, mindestens dort ist es nicht also heftig umgekämpft. Und wir hoffen, dass es auch in kommende Zeit auch so bleibt.
Das heißt, Sie leben auch nicht in einem Flüchtlingslager, sondern leben ganz normal in einer Wohnung im Moment.
Genau, und aber wahrscheinlich denken Sie, dass es auch nach Ausland gehen, in der Türkei vor allem, weil auch mein Bruder ins Militärdienst gehen muss, und das ist klar, also der wird nicht gehen.
Mhm. Wie halten Sie Kontakt mit Ihren Verwandten im Moment in Syrien?
Das per Telefon, einfach, dass die alle Telekommunikation, man weiß ja, dass das syrische Netz ist alles abgestellt. Aber an der Grenze Türkei, die türkische Telekommunikation hat auch den Netz erweitert, damit es an der Grenzegebiet in Syrien auch gedeckt werden. Jetzt haben sie so türkische SIM-Karten, und glücklicherweise, da können wir fast täglich auch Kontakt aufnehmen.
Und das machen Sie auch? Sie verfolgen die Situation intensiv auch jetzt hier von Zürich aus?
Genau, genau. Mhm. Also jeden Tag fast per Skype oder auch Telefon, dann kriegt man immer so updated Informationen, also über die Lage dort, über die Situation. Und vor allem ist es auch viele Aktivisten dort, wir hatten Kontakt. Die benutzen Satelliten-Internet, und von daher, da kann man fast jeden Tag, jeden Moment auch von dort Informationen nehmen.
Ich habe vorhin die Zahl erwähnt, die Zahl der Flüchtlinge hat sich im letzten halben Jahr fast verdreifacht oder sogar mehr als verdreifacht. Wie schätzen Sie die Situation ein? Hat sich die Lage wirklich so massiv verschlimmert, auch jetzt in dieser Gegend, wo Ihre Familie lebt?
Genau, es ist einfach, dass es vor kurzem auch also es gibt was Neues, dass der Einsatz von chemischen Waffen, und die Menschen dort richtig, die haben Panik, die haben Angst, und man erwartet, dass es auch neue Welle von Flüchtlingen in der Nachbarländer in kurzer Zeit.
Also die Situation hat sich überhaupt nicht verbessert, ganz im Gegenteil, in den letzten 6 Monaten.
Genau, genau. Und wer einfach im Land geblieben, es ist einfach nur in einigen Regionen ist es relativ sicher. Oder einfach die Menschen, die kein Mittel haben, dass sie nach Ausland gehen. Oder sogar, weil es gibt kein mehr Sprit. Und von daher ist der Transportwagen, es kostet viel. Und einige, die bleiben auf der Straße oder zerstörte Häuser.
Das ist der Siad Malki, unser Gast heute hier im Treffpunkt zu Syrien. Wir reden mit ihm natürlich noch weiter in dieser Sendung, auch über sein eigenes privates Engagement und seine Hilfsprojekte für Syrien. Als nächstes wollen wir aber unseren Nahost-Korrespondent zuschalten, da in die Sendung. Er ist jetzt gerade zurückgekommen vor einer Reise in die Flüchtlingslager an der türkisch-syrischen Grenze, also ganz in der Nähe von dort, wo die Familie von Siad Malki wohnt. Wie die Situation dort ist in diesen Flüchtlingslager, das hören wir hier auf SRF1 in ein paar Minuten.
Also dann adieu, ich mach dir keine Szene, dreh dich um und geh, dein Mitleid brauch ich nicht, vielleicht bin ich verzweifelt. Vielleicht geht es mir schlecht, doch du wirst sehen, jetzt werde ich erst recht aufrecht gehen, aufrecht gehen. Ich hab endlich gelernt, wenn ich fall, aufzustehen. Mit Stolz in meinen Augen und trotz Tränen in ich warte mit dafür. Und wenn wir uns begegnen, schau ich kaum hin zu dir. Und wenn ich schwach werd, sag ich streng zu mir.
Musik zum heutigen Montag von Mamas and the Papas. Monday, ihr hört den Treffpunkt hier auf SRF 1. Zum Krieg in Syrien. Seit 2 Jahren ist der Bürgerkrieg im Gang. 70'000 Tote besitzen und mehr als 1,2 Millionen Menschen auf der Flucht. Und ein grosser Teil von diesen Flüchtlingen lebt in Lager, in Flüchtlingslager, in den Grenzgebieten, in den Nachbarstaaten zu Syrien, zum Beispiel an Grenzen zu Jordanien, zum Libanon oder auch im Norden an Grenzen zur Türkei oder eben auf türkischem Boden. Und dort, in türkischen Flüchtlingslager, ist der SRF-Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann jetzt gerade gewesen, in der letzten Woche. Und der Philipp Scholkmann ist jetzt zugeschaltet in seinem Büro zu Beirut im Libanon. Guten Morgen, Philipp Scholkmann.
Guten Morgen.
Philipp Scholkmann, was habt ihr letzte Woche gesehen, erlebt in diesen Flüchtlingslagern auf türkischem Boden an Grenze zu Syrien? Wie ist die Situation dort?
Ich war in 2 Flüchtlingslager. Eins in Slachie ist ein Zeltlager, das ist ein paar Kilometer weg von der Grenze. Ein anderes ist Kilis, heisst das Lager, das ist unmittelbar an der syrischen Grenze. Und ich muss sagen, ich war beeindruckt von der Effizienz von dieser türkischen Hilfe. Kein Vergleich auch zu dem, was ich kenne aus dem Libanon. Ein anderes Land, das ja, wie Sie gesagt haben, sehr stark betroffen ist von dieser Flüchtlingskrise. Und Beeindruck vor allem, was Kilis betrifft, das ist kein Zeltlager mehr, sondern schon eine richtige kleine Containerstadt. Da hat es Strom und Wasser in allen Flüchtlingsunterkünften, asphaltierte Strassen. Und man hat überhaupt den Eindruck, dass es da eine routinierte, eingespielte Hilfe gibt für die Flüchtlinge, die syrischen, die die türkischen Behörden bieten.
Es ist ja fast komisch, nach der Stimmung zu fragen in dieser Situation, in diesen Lager. Aber könnt ihr das ein bisschen beschreiben? Wie ist der Alltag dort? Wie geht es diesen Leuten eben auch vor Stimmung?
Die ist ganz vielschichtig natürlich. Irgendwie, es gibt sicher Dankbarkeit einerseits, irgendwie, dass es die Flüchtlingslager gibt, dass es die Hilfe gibt. Auch eben Institutionen, richtige Schule in diesem Kilis, ein Gesundheitszentrum, Einkaufszentren sogar, also eine Art, soweit man das kann sagen, in der Flüchtlingssituation ein funktionierendes Leben, eine gewisse Routine. Aber es gibt natürlich Ratlosigkeit auch viel, was Zukunft betrifft von Syrien. Einerseits Verunsicherung, Eintönigkeit ist ein grosses Problem. Obwohl, muss man auch sagen, die türkischen Behörden auch dort sich Mühe geben, einerseits die Kinder können alle in die Schule, irgendwie sind das beschäftigt und es gibt eine Art Märzsystem, Taxkarten, wo die einzelnen Flüchtlinge selber sich können versorgen können. Also man sieht nicht jetzt in Kilis die Lastwagen, die Bilder mit Wagenladungen von Herdöpfelsäcken, die man vielleicht könnte aus anderen Flüchtlingslagern, sondern die Leute werden angehalten, für sich selber zu schauen, soweit das geht, in diesen sehr prekären Bedingungen, wo das natürlich immer ist. Es gibt sogar auch einen kleinen Markt, wo einzelne erwachsene Flüchtlinge selber sich kleine Stände aufgezogen haben und Sachen einkaufen im nächsten Städtchen in Kilis und das dann ihren Mitflüchtlingen anbieten. Auch weitgehend, um einfach aus dieser Eintönigkeit rauszukommen und eine gewisse alltägliche Routine können in die sehr schwierigen Verhältnisse hineinzubringen.
Ihr habt die Unterschiede angesprochen vorher von diesen Lagern in der Türkei im Vergleich eben zu denen im Libanon oder auch in Jordanien. Könnt ihr das noch ein bisschen ausführen? Das heisst, das ist nicht überall so, in Anführungszeichen, positiv, wie es jetzt in diesen türkischen Flüchtlingslagern ist.
Nein, vielleicht auch noch schnell zur Türkei zuerst. Kilis ist sicher ein Vorzeigelager, schon das Islachie, das Zeltlager, das zweite, das ich besucht habe. Dort gibt es auch die Einrichtungen, die ich beschrieben habe, aber Zelt ist einfach für sich schon mal ein spezifisches Problem. Irgendwie, also die ganzen Witterungsschwierigkeiten im Winter ist sehr kalt im Zelt. Im Sommer kann es sehr heiß werden. Das ist auch schon in der Türkei unterschiedlich in der Qualität von der Hilfe, die angeboten wird. Und jetzt, was den Libanon betrifft, ist es wirklich in verschiedenster Hinsicht sehr, sehr viel schwieriger. Libanon ist ein viel kleineres Land im Verhältnis, auch ein ärmeres und ist darum allein schon proportional ungleich viel stärker betroffen von dieser Flüchtlingskrise. Je nach Schätzung, sagt man, ein Achtel von der Bevölkerung ist dazugekommen jetzt in diesem kleinen Land, einfach durch die Flüchtlingswelle aus Syrien. Und es gibt im grossen Unterschied eben zu Jordanien und zur Türkei keine Flüchtlingslager im Libanon. Darum kommen die Flüchtlinge zu allen möglichen Formen von Unterkünften. Die einen sind bei Gastfamilien Andere finden vielleicht eine Sammelunterkunft in alten Schulhäusern. Man sieht sie auch auf Baustellen, sogar im freien Feld, in Baracken, manche unter Plastikplanen. Das heisst, es ist wirklich sehr, sehr viel schwieriger, was die Lebensbedingungen betrifft, aber auch natürlich, was die Versorgung betrifft. Also die Flüchtlingsorganisationen, die haben schon mal Mühe, alle Flüchtlinge wirklich zu erreichen und können sie in keiner Art und Weise so effizient und gut versorgen, wie das in Lager wie in der Türkei möglich ist.
Philipp Scholkmann, letzte Frage noch zur Situation. Es sind recht grosse Unterschiede in der Situation von diesen Flüchtlingen. Aber ich nehme an, was alle brauchen, was alle nötig haben, ist Geld. Oder das ist dem Feld wahrscheinlich am meisten.
Ja, einfach darum auch schon, weil die Zahl von Flüchtlingen ja weiterhin zunimmt und auch kein Ende von dieser Krise absehbar ist. Das heisst, die Flüchtlingslager oder Flüchtlingsunterkünfte je nach Gegend haben eine gewisse Dauerhaftigkeit, müssen betrieben werden. Und für das brauchen die Flüchtlingsorganisationen, lokale, internationale, wirklich sehr viel Geld. Nachher im Kleinen ist es unterschiedlich. In Islachie in der Schule gewesen, wo dort aufgezogen worden ist. Und dort gibt es konkrete Bedürfnisse, wo die Schülerinnen, die den Abschluss machen wollen, sagen, wir haben keine Schulbücher, allein das würde uns schon helfen. Irgendwie. Aber über das Ganze gesehen braucht es einfach wirklich sehr, sehr viel Geld. Und es fehlt Geld, das UNHCR, das ist die UNO-Behörde, die die ganze Flüchtlingssituation versucht zu koordinieren, rings um den Syrienkrieg. Die hat erst die Hälfte von den nötigen Geldern, die sie für das letzte Programm für die Syrienhilfe veranschlagt hat, bekommen überhaupt.
Das war die Einschätzung von unserem Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann, im Moment zugeschaltet in seinem Büro in Beirut, Libanon. Ihn hören wir später nochmal in dieser Sendung. Danke vielmals. Es braucht also vor allem Geld und nochmal Geld und darum sammelt dort die Glückskette noch intensiv weiter. Eure Spenden sind herzlich willkommen und werden dringend gebraucht, zum Beispiel via Internet glückskette.ch mit dem Vermerk Syrien. Wie die Glückskette das Geld einsetzt und warum die Sammlung zu Syrien relativ schwierig ist, aus der Sicht von Glückskötti, das erzählt uns Priska Spöri, der von Glückskötti, noch vor den 10 Nachrichten. You, his love would last forever.
graying tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's the high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen?
Wunderschöne Musik vom Seal hier auf SRF 1. Kiss from a Rose am 20 vor 10. Das ist der Treffpunkt über die Situation von denen mittlerweile 1,3 Millionen Leuten, die haben müssen flüchten wegen dem syrischen Bürgerkrieg. Eine wahnsinnige Zahl, verdreifacht die Zahl in den letzten 6 Monaten. Unser Studiogast am Morgen ist der 32-jährige Siad Malki. Er ist Syrer, seine Familie lebt noch im Land, in einer kleinen Stadt im Norden, allerdings nicht in einem Flüchtlingslager, sondern in einer eigenen Wohnung. Siad Malki, Sie haben vorhin gehört, was unser Korrespondent erzählt hat über die Qualität der einzelnen Flüchtlingslager in der Türkei, zum Teil sehr gut, in Libanon, Jordanien eher schlecht. Wie ist das eigentlich im Land? Wissen die Syrerinnen und Syrer über die einzelnen Lager Bescheid? Ist das so? Gibt es so wie ein Rating, wo das beste Lager wäre, um zu fliehen?
Genau, also viele, die wissen das und das bestätigt sich auch mit in den Zahlen der Flüchtlinge. In der Türkei, also über 50 oder 60% der Flüchtlinge, die gehen in die Türkei. Dort also sind die Bedingungen viel, viel, viel besser als im Vergleich zu Libanon, Jordanien oder Irak. Ja.
Das können Sie bestätigen, dass dort unten die Lage wirklich schwieriger ist?
Genau. Also die besonders im Jordanien, es ist sehr, sehr, sehr schwierig, die Situation dort. Die haben also Al-Zaatari-Flüchtlingslager, das ist Mitte der Wüste, es ist eiskalt nachts und sehr, sehr, sehr heiß am Tag, es ist Mitte der Wüste, kein Strom, kein Wasser. Viele auch da, vor kurzem gab es noch Berichte, dass Menschenhandel dort läuft. Und was ich weiß, da hatte ich Kontakt mit einigen Familien, dass die Frauen, die haben nicht den Mut sogar nachts in WC zu gehen, zum Beispiel. Ja, da müssen sie immer begleitet, da herrscht noch Angst dort. Und aber ja, da kann man das auch begründen. Es ist auch zum Teil, dass Türkei ist eine große Stadt, also ziemlich wohlhabend im Vergleich zu Jordanien und Libanon. Deswegen, da können sie auch bessere Bedingungen noch anbieten für die Flüchtlinge.
Aber eben die Leute im Süden, die haben gar keine Wahl, die müssen wahrscheinlich einfach in den Süden fliehen, die können nicht durchs ganze Land in Richtung Türkei.
Oder? Ganz genau. Also die Provinz Dara, Süd-Damaskus, also Süd-Deresur, da haben sie keine andere Wahl. Also wenn ihre Städte doch bombardiert werden, da müssen sie einfach schnell was Mögliches einpacken und einfach fliehen. Und da müssen sie auch lange Strecken noch laufen. Auch da war der Fall in der Türkei, also eine Stadt wie Homs richtig schwer bombardiert wurde, heftig. Einige Familien mit Kindern und so, da mussten sie über 50 Kilometer laufen, bis sie an den sicheren Ort, also um die Türkei zu erreichen.
Also sie fliehen wirklich auch zu Fuß sogar oder mit dem Auto? Oder wie flüchten die Leute?
Mit allem Möglichen. Ja. Mit allem Möglichen. Also was sie haben, ich meine, viele Leute auch, die haben keine Autos. Und außerdem Autos, also das ist einfach, die waren ein Ziel von Regimetruppen, weil das war ein Skandal. Da war ein Skandal am Anfang, dass einfach wieso die Menschen einfach die suchen einen sicheren Ort, wieso fliehen sie? Dann es war ein Skandal für das Regime, dass es einfach niederschlagende Regime ist. Und deswegen die wollten diese Familien, die Flüchtlinge abschrecken, dass sie in der Türkei gehen. Dann viele auch, die sind ums Leben gekommen, die wurden ermordet.
Das ist der Siad Malki, 32-jähriger Syrer, der seit 7 Jahren in der Schweiz lebt und studiert, aber eigentlich sehr gern der später wieder zurückging in sein Heimatland. Und darum engagiert er sich auch selber mit eigenen Hilfsprojekten. Und über so abenteuerliche Fahrten auf Syrien mit Hilfsgütern, da erzählt er uns dann mehr davon in der nächsten Stunde hier auf SRF 1.
Pour claquer ton fric au jeu, mais n'oublie pas. time that you came back for good.
8 Minuten vor 10 Uhr, der Treffpunkt auf SRF 1. Vor 2 Jahren ungefähr hat der Konflikt in Syrien angefangen. Im Rahmen des arabischen Frühlings hat sich die Bevölkerung wieder einmal auflehnen gegen das Regime der Baath-Partei, gegen Präsident Assad. Mittlerweile, wir wissen, es ist daraus ein brutaler Bürgerkrieg geworden mit 70'000 Toten und über 1 Million Flüchtlingen. Die Glückskette, die sammelt schon länger drum und ging wieder Geld für die Opfer von diesem Krieg. Im Verlauf des letzten Jahres sind auch schon mehr als 11 Millionen Franken zusammengekommen. Aber lange tut das natürlich nicht und darum sammelt die Glückskette auch intensiv weiter. Ich bin jetzt verbunden mit der Priska Spöri, der Sprecherin von Glückskette. Priska Spöri, ich habe gesagt, 11 Millionen Franken bis jetzt zusammengekommen. Was ist in dieser Zeit mit dem gesammelten Geld eigentlich passiert? Ihr leitet das Geld ja nachher weiter, oder?
Genau, wir sammeln eigentlich schon seit einem Jahr und unsere Partnerhilfswerke, die vor Ort tätig sind, das sind inzwischen eben 9 Partnerhilfswerke, die haben angefangen mit Nothilfe und Nothilfe ist immer so, wenn die Leute ankommen, sucht man Unterkünfte, es braucht Nahrungsmittel, Wasser, medizinische Versorgung, aber eben auch Hygiene- und Babyutensilien, Matratzen, also alles das, was man halt braucht, wenn man neu mit ankommt und eigentlich nicht viel hat können mitnehmen. Im Winter dann ist es wirklich auch darum gegangen, diesen Leuten, ihre Unterkünfte wärmer zu machen. Also man hat Öfen verteilt, Decken. Und jetzt haben die Leute zum Teil auch ihr Geld aufgebraucht. Viele sind gekommen. Ich habe die letzten Herbst in Libanon getroffen. Haben gedacht, ja, wir sind jetzt kurz da. Irgendwann, nächstens kommen wir ja wieder zurück. Sind dann aber enttäuscht worden. Sie sind immer noch dort. Sie haben immer noch Unterstützung gebraucht. Und irgendwann ist ihnen auch das Geld ausgegangen. Und im Moment gibt es auch Projekte, wo man die Leute finanziell unterstützt, dass sie sich eben das Nötigste können vor Ort kaufen.
Über so ein Projekt, wo wirklich Bargeld verteilt wird, reden wir nach der 10-Nachricht übrigens noch hier im Treffpunkt. Aber das heisst, Priska Spöri, dass vor allem, sagen wir, die Leute unterstützt werden oder können unterstützt werden, die eben geflüchtet sind, die nicht mehr selber in Syrien, in der Stadt, in den Trümmern wohnen. Dort ist es schwieriger zu helfen, stimmt das?
Das ist ja so. Also wir haben ein paar wenig Partnerhilfswerke, die in Syrien selber tätig sind, mit ihren lokalen Partnern zum Teil. Es gibt nämlich nicht nur die 1,3 Millionen, die aus dem Land rausgeflüchtet sind, sondern im Land selber gibt es ja mehrere 100'000 Menschen, die immer wieder vertrieben werden, die versuchen, dem auszuweichen. Und diesen Leuten kann man zum Teil helfen, aber es ist natürlich auch eben aus Sicherheitsgründen für die Mitarbeiter der Hilfswerke selber sehr, sehr schwierig, dort aktiv zu sein.
Und das hat das Gefühl, dass wer könnte besser werden, oder wie ist da die Tendenz? Das wird immer schwieriger, nach wie vor.
Ja, also man sieht ja auch die Bilder und eben die Situation. Es wird nicht einfacher, es wird immer verschärfter eigentlich. Meine Kollegin war jetzt gerade in Jordanien und hat auch Kinder gesehen mit Schussverletzungen, die einfach auf der Strasse abgeschossen werden. Das ist wirklich brutal für die Leute, die dort leben. Und sie möchten ja eigentlich nicht weg von zuhause. Das ist ihre Heimat. Die es dann arbeiten, hoffen, dass sie so schnell wie möglich wieder zurückkommen. Aber ohne Hilfe von aussen können die sich im Moment dort nicht über Wasser halten.
Jetzt haben wir gehört, ihr habt über 11 Millionen gesammelt nach einem guten Jahr sammeln. Jetzt, das ist für, sagen wir, Glückskette-Verhältnis nicht ein wahnsinns hoher Betrag, wenn man es mit anderen Sammlungen vergleicht. Was ist das Schwierige an dieser Sammlung für Syrien? Wie schätzt ihr das ein?
Also eben, wir tun eigentlich nie vergleichen. Es ist schwierig, weil jede Katastrophe ist anders. Und bei Syrien, wie bei anderen Kriegen, wo die Glückskette auch schon gesammelt hat, das ist eine menschengemachte Katastrophe. Da haben die Leute das Gefühl, da soll man doch einfach aufhören mit dem Krieg, dann geht es den Leuten wieder besser. Während bei einer Naturkatastrophe haben wir doch das Gefühl, da kann man nicht viel machen, die können nichts dafür. Also von dem her kommt bei Sammlungen für Kriegsopfer relativ weniger im Vergleich vielleicht. Jetzt aber, wenn man das wieder vergleicht mit, dass eigentlich alle Akteure Mühe haben, Geld überzukommen, haben es vorher gehört. Auch die UNO hat Mühe, das Geld reinzubringen. Wenn man vergleicht mit anderen Ländern, die ähnliche Organisationen haben, wie Glückskette hier in der Schweiz, hat solche, die haben gar nicht angefangen zu sammeln. Das ist auch ein politisches Thema. Aber in der Schweiz, und da hat sich einmal mehr gezeigt, ja, Bevölkerung da in der Schweiz zeigt sich solidarisch mit diesen Leuten, unabhängig von der politischen Situation. Man sieht die Bilder von diesen Opfern und hat das Gefühl, man möchte ihnen helfen und wir schauen, dass denen geholfen wird über unsere 9 Partnerhilfswerke.
Priska Spöri von Glückskötti, merci vielmals für die Informationen und merci vielmals auch all denen, die schon gespendet haben und die weiterhin spenden, via Glückskötti zum Beispiel für die Opfer vom syrischen Bürgerkrieg. Die Sammlung von Glückskötti läuft weiterhin, entweder direkt via Postcheckkonto 10-15.000-6 für Merk Syrien oder online spenden, anmelden glückskette.ch und die Einzahlungsscheine findet ihr auch auf jeder Poststelle. Ihr könnt auch anders spenden. Eine Möglichkeit hören wir direkt von unserem Studiogast, der hier noch ist im Treffpunkt, bis um 11 Uhr nach den Nachrichten.
SRF 1
mit dem Treffpunkt noch bis um 11 Uhr. Und man kann sich ja fast nicht vorstellen, wie es muss sein, monatelang oder jahrelang als Flüchtling zu leben. Im Wissen, dass daheim vieles kaputt ist, mit der Trauer um Verwandte und Freunde und mit kaum einer Hoffnung auf eine bessere Zukunft schon gleich. Das ist aber leider der Alltag von Hunderttausenden von Leuten, die aus Syrien geflüchtet sind wegen dem Krieg oder die dort noch leben. Millionen von Leuten sind noch im Land selber betroffen von diesem Bürgerkrieg. Hier im Treffpunkt wollen wir mithelfen, dass man diesen Konflikt und vor allem die Opfer davon nicht vergisst. Und wir wollen beleuchten, wie man ihnen helfen kann. Die Glückskötti, wir haben es vorhin gehört, sammelt weiterhin Geld für die Opfer. Und als nächstes erfahren wir, wie das Geld konkret eingesetzt wird. Anhand von einem Beispiel aus Jordanien. Dort gibt es bares Geld für die Flüchtlinge. Mehr zu diesem Cash-Programm in ein paar Minuten. Hier auf SRF 1 am Mikrofon Stefan Kohler.
Llego a Puerto, voy para Mayarín.
Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se rían arena, sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí.
Buena Vista Social Club auf SRF 1 mit ihrem Chan Chan. Das ist der Treffpunkt heute zum Thema Syrien. Wir haben es gehört, Glückskötti sammelt immer noch Geld für die Opfer vom Krieg in Syrien. Und das Geld, das fließt dann in Projekte von mittlerweile 9 Schweizer Partnerhilfswerken rein. Eins davon ist das Schweizerische Rote Kreuz. Und das hat zum Beispiel in Jordanien ein sogenanntes Cash-Programm für die Flüchtlinge. Und am Telefon begrüße ich jetzt der Karl Schuler. Er ist Mediensprecher vom Schweizerischen Roten Kreuz und er war auch selber vor Ort vor einem Monat. Guten Morgen, Herr Schuler.
Guten Morgen.
Herr Schuler, Cash-Projekt, was genau macht ihr in diesem Projekt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Wenn das Wort sagt oder antönt, geht es um Bargeld. Es geht indirekt um Verteilung von Bargeld. Wir haben das so gewusst, dass wir jetzt 2000 Familien mit direkt unterstützen, und mit einer Bankkarte. Die ausgewählten Familien kommen mit je einer Bankkarte über. Wir haben einen Vertrag mit der Jordanischen Roten Bank. Sie können monatlich einen Betrag von umgerechnet 220 Schweizer Franken abheben und es ist ihnen im Prinzip freigestellt, wofür sie das Geld brauchen. Wobei bei der Auswahl der Flüchtlinge, die in den Genuss von diesem Programm kommen, haben wir sehr darauf geachtet, dass es vor allem Frauen sind. Es hat ja mehrheitlich Frauen mit Kindern, die geflüchtet sind. Dass es auch ältere Leute sind, Leute mit Behinderungen. Es sind also Leute, die sehr auf die Finanzhilfe angewiesen sind. Und wir wissen auch, dass die grosse Mehrheit von ihnen das Geld vor allem für die Miete braucht. Denn sie sind ja nicht in einem Lager, sondern sie sind privat untergebracht. Das heisst, sie mieten irgendwo ein Zimmer, eine Wohnung, sehr oft prekär. Und sie müssen gleich zahlen, entweder Miete oder mindestens für Strom und Wasser müssen sie zahlen.
Also ihr habt die Erfahrung gemacht, dass es ihnen am meisten hilft, wenn sie eben Bargeld zur Verfügung haben, weil halt vielleicht Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind.
Ja, wir wollten vermeiden, dass wir jetzt beispielsweise einfach durch permanente Verteilung von Hilfsgütern, wenn man das manchmal macht, dass man da einfach dazu beiträgt, dass die dann verkauft werden, weil etwas anderes dringender brauchen, als das, was verteilt worden ist. Es ist eine angepasste Form von Hilfe. Man tut eigentlich, wir haben das auch schon in anderen Ländern ausprobiert, mit guten Resultaten. Es tut auch die Selbstständigkeit der Leute fördern, es tut auch ihre Autonomie, man respektiert auch ihre Bedürfnisse. Und die Freiwilligen vom Roten Halbmond haben während sehr langer Zeit jetzt ganz genaue Dinge vorgenommen, also Abklärungen vorgenommen, um zu vermeiden, dass es Missbrüche gibt. Und wir haben eine grosse Gewissheit, dass die 2000 Familien, die jetzt durch das Schweizer Rotkreuz und das Internationale Rotkreuz in dieser Form unterstützt werden, dass die wirklich das Geld absolut notwendig brauchen. Eben entweder für Miete oder für die Schule, für die Kinder oder auch für Nahrungsmittel, die sie einkaufen müssen.
Jetzt leben die Flüchtlinge, die von euch unterstützt werden mit Bargeld, ja in einem Gebiet, eben in Jordanien, wo so den Einheimischen je nachdem nicht wahnsinnig gut geht. Auch die leben in prekären Verhältnissen. Gibt es nicht das Problem, dass eben die Flüchtlinge nachher Geld bekommen und die Einheimischen zwingend darum nachher vielleicht eben einschauen müssen?
Das ist etwas, was man sicher beachten muss. Man weiss ja auch, Jordanien hat eine Wirtschaftskrise übrigens. Gerade in den Gebieten, in den beiden Städten, wo wir die Gelder jetzt verteilen, das ist im Norden von Jordanien, Djerash und Ashlun, zwei kleinere Städte, hat es auch arbeitslose Jordanier. Der jordanische Rothalbmond tut ganz bewusst auch hat ein Sozialprogramm, auch für die einheimische Bevölkerung. Auf der anderen Seite bin ich selber vor Ort erstaunt gewesen, wie gross die Hilfsbereitschaft der einheimischen Bevölkerung ist. Sie wissen, das sind vor allem Frauen und Kinder, die müssen flüchten, die traumatisiert sind, die schwer erlebt haben, teilweise auch verletzt. Wenn es Männer sind, sind sie sehr oft verletzt vom Krieg. Und ganz viele von diesen Familien, die wir besucht haben, haben uns gesagt, dass wenige, die wir hier haben, wenige Möbel, die wir haben, oder irgendeinen Teppich, auf dem sie den ganzen Tag verbringen im Haus, haben wir bekommen von unseren jordanischen Nachbarn. Also bis jetzt sind die Spannungen nicht spürbar. Man muss aber sagen, weil der Flüchtlingsstrom anhalten, das kommen täglich über 2000 Flüchtlinge neu auf Jordanien. Kann man damit rechnen, muss man davon ausgehen, dass das Problem, dass es effektiv dann, auch wenn man nur Flüchtlinge unterstützt, dass es zu Unzufriedenheit führen von der jordanischen Bevölkerung, das muss man beachten.
Karl Schuler, danke vielmals für die Informationen. Der Karl Schuler ist Mediensprecher vom Schweizerischen Roten Kreuz, wo das Jordanien unter anderem eben so ein Cash-Programm am Laufen hat. Ein Projekt, das die Glückskette mit euren Spenden unterstützt. Danke vielmals. Eine andere Art von Hilfe leistet unser Studiogast, der syrische Student Siad Malki. Er organisiert private Hilfslieferungen nach Syrien ins Land selber und er ist auch schon mitgefahren bei diesen heiklen Lastwagentransport. Wie das läuft und wie gefährlich das war für ihn, das ist unser Thema hier im Treffpunkt in den nächsten Minuten.
tenement, a dirty street, walked and worn by shoeless feet, inside its lock so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks, leave no trace, and daylight's brightness shone. Hard on frosted glass, gazing as the swollen mass on concrete fields where grows no grass, he stumbles blindly on. Iron trees smother the air with withering, they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass has gone. Days of Pearly Spencer. That stubble on your chin, it's buried in the rot gut gin you played and lost not one. You played a house that can't be beat, now look your head's bowed in defeat. You walk too far along the street where only rats can run.
Das ist der Treffpunkt auf SRF 1, heute über einen syrischen Bürgerkrieg, einen Konflikt mit vielen Opfern, der schon seit fast 2 Jahren dauert. Und darum ein bisschen das Problem hat, je nachdem, dass man als Konsument, Konsumentin mit der Zeit fährt, ignorieren, weil man die Schlagzeilen nach 2 Jahren einfach fast nicht mehr hören kann, ob schon die Schlagzeilen irgendwie schlimmer werden. Wir probieren heute im Treffpunkt ein bisschen Gegensteuer zu geben. Wir schauen her und fragen, wie wir helfen können. Unser Studiogast da ist Sendung, er ist direkt betroffen, weil er ist Syrer, er ist auch geflohen, allerdings nicht vor ein paar Jahren, sondern die Zeit ist schon länger her. Er ist vor ein paar Jahren in die Schweiz gekommen, um zu studieren. Heute ist er 32, aber eben seine Familie, die ist gäng noch in Syrien und ein Haufen Verwandte und Bekannte auch. Der Siad Malki hat sich engagiert von der Schweiz aus, für das der arabische Frühling auch auf Syrien kann übergreifen, dass das Volk sich wehrt gegen das Regime. Jetzt ist es ein bisschen anders rausgekommen, ein bisschen anders, als er sich das gedacht hat mit dem Bürgerkrieg, leider. Und darum, Siad Malki, haben Sie wahrscheinlich auch gefunden, jetzt muss ich mich engagieren, damit es den Leuten im Land auch besser geht. Und das, ich nehme an, Ihre Hilfe kommt auch aus diesem Grund heraus.
Genau, zum Teil, also ich sage nicht, dass wir verantwortlich waren, aber einfach wir wollten alle, dass so andere Syrien, neue Syrien zu schaffen. Das ist Schluss mit Polizeistaat, mit Diktaturen. Aber leider ist es anderes gelaufen. Das ist seit 2 Jahren und man sieht nicht einfach das Lichtende des Tunnels, leider. Und jetzt versuchen wir, weil es auch auf der politischen Ebene man nicht so viel machen kann. Deswegen ist es sehr wichtig, die betroffenen Menschen dort, die im Not sind, zu helfen.
Das heißt, SISAS ist eine Gruppe von Syrern hier in Zürich, die dann wirklich privat Hilfslieferungen organisiert. Oder können Sie das noch ein bisschen erzählen, wie Sie genau helfen konkret?
Wir sind nicht nur Syrer, sondern wir haben viele Schweizer Freunde und Organisationen, die mitmachen. Und das ist jetzt über ein Jahr. Am Anfang einfach der Ausmaß der Katastrophe war nicht so riesig. Deswegen wurde das Problem einfach mit ein bisschen Geld hin und her gelöst. Aber jetzt, man spricht von Millionen, die unter Not leiden. Und und auch die Situation dort, da gibt es diese Verknappung von Lebensmitteln, gibt es keine mehr Märkte in viele Städte dort in Syrien. Deswegen mussten wir dass die Hilfe aus hier der Schweiz bis dorthin transportieren.
Und wie gehen Sie vor? Was sammeln Sie, was liefern Sie nach Syrien mit Lastwagen zum Beispiel? Alles Mögliche.
Es ist alles Mögliche. Dass, zum Beispiel im Winter war es auch Kleider darunter, also dicke Kleider. Und dank viele Schweizer Familien, wir könnten einfach über 50 Tonnen Kleider, Schuhen, ein Gebiet Deresur bis an die irakische Grenze, das ist Südosten Syrien, bereitstellen. Und aber jetzt ist es fast Sommer dort, deswegen diesen vor allem jetzt medizinische Geräte und Medikamente sehr, sehr wichtig. Ja. Und am kommenden Dienstag, dann ist es der neue Konvoi. Und genau, es ist einfach vor allem Medikamente, medizinische Geräte ganz wichtig.
Also das heißt, fast jede Woche schicken Sie einen Lastwagen auf die Reise Richtung Syrien?
Durchschnittlich zweimal pro Monat.
Ja. Okay, alle zwei
zweimal
Wochen.
Pro Monat. Unterschiedlich, dass manchmal wir können es leisten, dass es tonnenweise einfach Hilfe schicken. Aber manchmal ist es, ich meine, es ist nicht so viel, ist, weil es ist nicht immer, dass die Hilfe da ist. Deswegen also ist es mit Kombis wahrscheinlich, so 3-4 Kombis, Transportwagen, nicht einfach LKWs.
Sie selber waren ja auch schon dabei bei so einer Lieferung.
Genau.
Wie lange dauerte die Reise?
4 Tage.
Hin und dann wieder zurück.
Und wieder zurück.
Und ich nehme an, ziemlich viel Abenteuer dabei, also negativ. Wahrscheinlich, das war eine ziemlich gefährliche Sache, stelle ich mir vor.
In Syrien, genau, das war sehr gefährlich, weil damals, da war letzte September, und damals waren viele Gebiete unter der Kontrolle des Regimes und das Regime Luftwaffe und Shabiha, die illegale Bände dort, die greifen, also jeder, die attackieren jede Hilfskonvoi, weil sie wissen einfach, dass das einfach in Orten, die selber bombardiert haben. Ne? Die sind der Grund dafür.
Gefährliche Sache. Wir möchten noch gerne mehr erfahren über die Hilfslieferungen, die er selber mitgemacht hat, der Siad Malki. Wir reden mit ihm über das gefährliche Unternehmen weiter in ein paar Minuten gerade hier auf SRF 1.
What a difference a day made. 24 little hours bought the sun and the flowers. Where there used to be rain, my yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, on your menu, what a difference a day made, and the difference
SRF 1 am Montag Vormittag zwischen Ihnen. Schnell der Blick auf die Strasse. Verkehrsinfo SRF von 10.30 Uhr. In der Region Schaffhausen, da ist die A4 zwischen der Verzweigung Mutzentäli und Flurlingen wegen eines Unfalls bis voraussichtlich 10.45 Uhr gesperrt. In der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen der Verzweigung Hacknau und Basel-Badischer Bahnhof stockender Verkehr. Und eine Meldung zum Schienenverkehr. Die Störung zwischen Kreuzlingen und Lengwil auf der Linie Kreuzlingen-Weinfelden konnte behoben werden. Die Züge verkehren jetzt wieder planmäßig.
Der triste Himmel macht mich krank. Ein schweres graues Tuch, das die Sinne fast erstickt. Die Gewohnheit zu Besuch, lange nichts mehr aufgetankt. Die Batterien sind leer, in ein Labyrinth verstrickt. Oh, ich seh den Weg nicht mehr. Ich will weg, ich will raus, ich will wünsch mir was. Und ein kleiner winkt mir zu und grinst. Komm hier weg, komm hier raus, komm, ich zeig dir was, das du verlernt hast vor lauter Verstand. Komm mit mir ins Abenteuerland, auf deine eigene Reise. Komm mit mir ins Abenteuerland. Verspielt und wild, die Wolken malen ein Bild, der Wind pfeift dazu dieses Lied, in dem sich jeder Wunsch erfüllt. Ich erfinde, verwandle mit Zauberkraft die Armee der Zeigefinger. Du spinnst, ich streck den Finger aus, ich verhexe, verbanne, ich
Ah!
Das ist der Treffpunkt auf SRF 1. Heute über die Situation in Syrien, über die Lage der Flüchtlinge und darüber, wie man von der Schweiz aus helfen kann. Ganz persönlich macht das unser Studiogast, der Siad Malki. Er ist 32 und Syrer. Und er organisiert Hilfslieferungen mit ein paar Kollegen, mit Schweizer, mit Syrer hier von der Schweiz aus. Und er ist auch schon, wir haben es vorhin gehört, mal mitgefahren bei so einem Konvoi. Und ich stelle mir vor, gerade für Sie, Siad Malki, der Sie auch schon verhaftet worden sind, früher war das eine ziemlich gefährliche Sache, wieder zurückzugehen in das Land selber mit einem Lastwagen.
Genau, ja. Genau. Also besonders, wie ich gesagt habe, das ist eigentlich der nördliche Region, der nördliche Gebiet in der Grenze, angegrenzt mit der Türkei. Der war noch immer also unter der Kontrolle des Regimes. Mhm. Und Hilfskonvois, also sie wurden richtig absichtlich abgezielt. Ja.
Also das war sozusagen lebensgefährlich für Sie. Weshalb haben Sie das trotzdem gemacht?
Ich meine, wenn man jeden Tag diese katastrophale Lage, das Leiden der Menschen dort sieht, da kann man nicht anderes machen. Und da geht die Menschen dort, die leiden darunter, dass es richtig nichts gibt. Und es ist wichtig, dass jemand von Ausland auch sogar, dass wir sind als Syrer Teil der Revolution und wir müssen einfach, dass der andere, also die Syrer dort auch helfen. Besonders, da gibt's noch Gründe dafür. Es ist die ungleiche Verteilung der internationalen Hilfe. Also die Organisation Ärzte ohne Grenze, da haben sie diese kritisiert, dass einfach die Gebiete, die unter der Kontrolle der Regierung, die kriegen die haben dann vor letzter Zeit das richtig fast alles erhalten, wobei die Gebiete, die unter der Kontrolle der Opposition, ganz, ganz, ganz wenig Hilfe bekommen. Also das ist mit der, die sagen, also behaupten, dass es zum Beispiel der internationale Rotkreuz oder UNO-Agenturen, die arbeiten mit Stadtapparat und das Risiko ist ganz hoch. Deswegen, die arbeiten mit der syrischen Halbmond, der einfach nicht autonom ist. Also der ist auch unter der Kontrolle der Regierung.
Und Sie wollten eben selber hingehen, damit Sie auch die Kontrolle haben, dass Ihre Hilfslieferungen wirklich vor Ort am richtigen Ort ankommen.
Für Sie. Genau. Damit ist es auch die Regionen, die nichts bekommen, die in der Nähe der irakischen Grenze und Aleppo und vor Ort auch was bekommen. Also die Berichte, die uns geschickt wurden, das ist die katastrophale Lage. Die Menschen dort, die kriegen keine medizinische Behandlung, die haben nichts, haben richtig alles verloren. Die leben in zerstörte Häuser, es ist richtig gefährlich. Deswegen, es war sehr wichtig, dass wir Medikamente und medizinische Geräte mindestens aus der Schweiz dorthin bringen.
Sie sind keines der großen Hilfswerke, deshalb ist es auch schwieriger, Sie irgendwo zu finden wahrscheinlich. Sie sind nicht irgendwo angeschlossen an der Glückskette zum Beispiel. Wie kann man Sie unterstützen, wenn man diese Hilfslieferungen direkt nach Syrien unterstützen möchte?
Ich meine, wir sind richtig kleine Organisation, aber sehr effizient, weil wir die Hilfe einfach vor Ort anbieten. Hier, also ich möchte noch so erwähnen, dass die alle... Ich bedanke mich an alle Schweizerinnen und Schweizer, die uns geholfen haben. Hier möchte ich das noch erwähnen, dass der Spital Bethanien, die Maltesenorden, der Gruppe Dedico und die Organisation auch Terra Vecchia erwähnen. Die Unterstützung auch in dieser Region, es ist nicht nur unzureichend, wie ich gesagt habe, es ist diese... Angesichts der Ausmaß der Bedürfnisse der Menschen, die bekommen richtig nichts.
Und Ihre Organisation heißt wie, damit man sie irgendwo finden könnte? Oder wie kann man Kontakt mit Ihnen herstellen?
Wir arbeiten jetzt mit der Organisation, heißt Help Syria. Es ist im Handelsregister registriert und der Postkonto ist es 12101345-7. 12-101345-7. Ja, wir fordern einfach, weil vor kurzem, wir haben richtig knappe Ressourcen, weil wir bekommen alles, also als medizinische Geräte und Medikamente und Kleider, aber wir tragen die Kosten der Transport selber. Und weil wir richtig kleine Gruppe sind, dann ist es richtig viel zu viel, dass wir hoffen, dass wir weitermachen, indem das einfach die Geld an unsere Organisation auch ein bisschen fließt.
Und für das Studium haben Sie wahrscheinlich im Moment ein bisschen weniger Zeit, nehme ich an.
Genau, seit einem Jahr. Ich habe mein Studium leider auch unterbrochen, weil ganz, ganz wenig Zeit habe für das Studium. Und außerdem, also solange die Situation in Syrien so ist, dann ist es richtig schwierig, auf dem Studium zu fokussieren.
Das ist der Siad Malki, unser Studiogast, der eigentlich nach dem Studium, nach dem Krieg, gern wieder zurückging auf Syrien, wo seine Zukunft eigentlich in seiner Heimat sieht, eben in Syrien. Und wie die Zukunft könnte aussehen, welche Hoffnungen, dass er hat, der Siad Malki, aber auch wie das unser Nahostkorrespondent in Beirut sieht, die Situation in Syrien und die Zukunft in den nächsten Monaten, darüber wollen wir auch noch reden, hier im Treffpunkt, noch vor den Elfen.
C'est pas moi qui ai fait ça, non, c'est pas moi, c'est pas moi qui ai dit ça, non, c'est pas moi qui était là, non, c'est pas moi, non, 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 toi, tu crois ce qu'on raconte, ce qu'on dit sur mon compte, ce que tout le monde sait. Fait pour nous séparer. Ne crois pas, tout ce qu'on te raconte. Ne crois pas, ce qu'on dit sur mon compte. Ne crois pas, ce ne sont que des contes. Ne crois pas, non, 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 non. Bien des gens n'ont rien à faire, feraient mieux de se taire. Ne crois pas, ce ne sont que des contes. Ne crois pas, des fables et des mensonges. Ne crois pas, ne crois pas, non, 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 non. Les gens ne sont pas des anges. Dérange, il voudrait l'abîmer. Les ruisseaux font des rivières, se jettent dans la mer, et tout le monde croit que c'est vrai. Mais ne crois pas, tout ce qu'on te raconte, ne crois pas, ne crois pas. Cette condition mon compte, ne crois pas, ne crois pas. Ce ne sont que des comptes, ne crois pas, ne crois pas. Non, 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 non.
thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge, that's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warmed by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love. Most of all, of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing, that's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles. And you know that I will love you till I die.
Der syrische Bürgerkrieg, Thema heute hier gsi im Treffpunkt auf SRF 1. Im Zentrum gestanden ist die Frage, wie wir können helfen hier von der Schweiz aus. Ihr findet verschiedene Links und Hinweise auch bei uns auf der Webseite der nach der Sendung auf srf1.ch. Für den letzten Teil der Sendung gibt es jetzt das Stichwort Hoffnung. Oder das Stichwort Hoffnung und Zukunft. Hoffnung auf ein baldes Ende vom Krieg, auf eine bessere Zukunft in Syrien. Fragt zuerst an unseren Studiogast, Assyrer Siad Malki, der in Zürich studiert, respektive jetzt im Moment vor allem Hilfsprojekt koordiniert und das Studium ein bisschen musste zurückstellen. Herr Malki, Siad Malki, haben Sie Hoffnung? Haben Sie Hoffnung auf Ihre Zukunft in Syrien? Wie würden Sie das beschreiben?
Ich meine, im Vergleich zu der Situation im ersten Jahr, da hat es sich richtig verschlechtert und hat man, ich sage, also wir sind nicht hoffnungslos, aber einfach, das ist unser Traum, die wir am ersten Jahr der Revolution hatten. Es ist einfach, das ist kleiner geworden, ja, kann
man sagen. Sie sind ja ein Vertreter der Opposition, der eben auch die ganzen Proteste ein bisschen organisiert hat damals, auch von hier aus, von der Schweiz. Wo sehen Sie jetzt im Moment die Situation? Was müsste passieren, damit es besser wird? Zum Beispiel USA. So soll die USA jetzt eingreifen? Sollen sie etwas unternehmen? Oder wie sehen Sie das, damit etwas passiert in Syrien?
Genau, also das ist klar, dass die internationale Hilfe, dass sie einen Konsensus gibt, dass im internationalen Rat, dass einfach, da müssen sie in Syrien intervenieren. Also vor kurzem ist es richtig, da besteht die Gefahr, dass das Regime, die Berichte kommen, dass der hat mehrmals einfach chemische Waffen eingesetzt vor Ort von Damaskus und Rum Aleppo. Und man hat richtig Angst, dass man kann nicht vorstellen, dass das Regime zum Beispiel in Aleppo chemische Waffen, wo 3 Millionen Einwohner gibt, dann ist es einfach diese moralische Fiasko, da muss beendet werden. Mhm. Ja, indem dass die Amerikaner und die Westen einfach also aggressiver agieren.
Also ein Teil der Hoffnung für Sie wäre die Hilfe, die Unterstützung von außen, USA und Westen, wäre ein Teil der Hoffnung, den Sie haben.
Genau, genau. Weil ich meine, die Bewaffnung der Oppositionstruppen, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, damit es auch die Situation balanciert ist. Und dann zwingt das Regime, dass sie zu Verhandlungstisch zu kommen.
Die Hoffnung geben wir weiter an unseren Nahostkorrespondenten, der jetzt wieder zugeschaltet ist, in Beirut, Philipp Scholkmann, der den Krieg und die politischen Verhältnisse genau beobachtet. Philipp Scholkmann, was sagt ihr zu dieser Hoffnung? Was sagt ihr eben zur Hoffnung von einem Einsatz oder von einer grösseren Unterstützung vom Westen, von den USA?
Grundsätzlich, was die Hoffnung betrifft, glaube ich, ist sie wirklich an einem kleinen Ort, dass es schnell das Ende von diesem Krieg gibt. Einfach weil beide Seiten weiterhin die Vorstellung haben, sie könnten den Konflikt mit Waffen gewinnen. Aber 2 Jahre sind jetzt ins Land gezogen, ohne dass die eine oder andere Seite einen Durchbruch erzielt hat. Was Waffen betrifft jetzt und die Position der Amerikaner im Speziellen, da gibt es einfach ein Handicap von dieser Opposition, dass sich die Amerikaner und viele andere auch fragen, wer hat eigentlich das Kommando im Raum der Rebellen und was sind die Ziele genau von diesem Aufstand? Sind es noch die Ziele von den Demokratieaktivisten von vor 2 Jahren? Oder sind es ganz andere? Welche Rolle spielen radikale islamistische Gruppierungen? Geht es wirklich allen denen um ein demokratisches, pluralistisches Syrien? Welche Rolle wären vorgesehen für die Minderheiten auch innerhalb von dem Aufstand, Christen, alle weiter draußen. All das schwächt einfach die Position der Opposition, wenn sie jetzt Waffen verlangt, mehr Waffen verlangt.
Also das Problem, dass eben die Gegner vom Regime sehr zersplittert ist, ist eines von der Hauptproblemen aus eurer Sicht?
Ja, es gibt x Probleme. Ich meine, es gibt auch regionalstrategische Lage, wo der Krieg drinnen stattfindet, mit internationalen Interessen von regionalen Mächten, Iran, Türkei, Katar, Saudi-Arabien, Amerika, Russland, China im Hintergrund. Aber das scheint mir schon auffällig, dass gerade auch jetzt die offizielle Opposition, es gibt ja auch eine Art politische Opposition, die vorwiegend aus dem Ausland agiert, dass die auch nach 2 Jahren keine Führungsverantwortung im Bereich von dieser zersplitterten Gruppierung, dem Raum von der Aufständischen übernommen hat, weil sie nicht fähig ist, Kraft nicht hat. Das ist sicher sehr schwierig, aber ich bin gerade vor einer Woche vor dem Besuch in der Flüchtlingslager in der Türkei bei dieser Opposition gewesen, bei der offiziellen. Und man hat wirklich den Eindruck, sie sind sehr konfus, wechselt jeden Tag oder alle paar Wochen der Präsident und hat den Premierminister, der aber bis jetzt keine Regierung provisorisch in den Stand gebracht hätte und auch nur im Streit innerhalb von dieser Opposition bezeichnet worden ist.
Noch ganz kurz zum Schluss, Philipp Scholkmann, in 2 Jahren, wo stehen wir da? Habt ihr das Gefühl, wir haben die Lage im Griff oder wird es immer noch schlimmer? Was habt ihr das Gefühl, ganz kurz zum Schluss?
Ich bin Journalist, kein Prophet. Ich kann quasi das weitergeben. Ich habe das gefragt, türkische Verantwortliche in einem Flüchtlingslager vom türkischen Außenministerium, und der richtet sich ein auf eine Flüchtlingskrise, die 3 Jahre vielleicht noch geht. Ein Jahr, sagt er, stellen sich vor, könnte es gehen, bis der Assad von der Macht verdrängt wurde. Und dann ging es jetzt für die Flüchtlinge, die wir vor allem vorne reden, bis zur Stabilisierung der Situation sicher noch mal 1-2 Jahre, bis die wieder zurückkommen.
Philipp Scholkmann, SRF-Nahost-Korrespondent. Danke vielmals für die Einschätzung. Zum Schluss nochmal zu euch, Siad Malki. Die Situation ist immer noch schlimm. Was ist Ihr Traum? So in 1-2 Jahren haben Sie das Gefühl, es werde besser. Oder was ist Ihr Traum für Syrien? Ganz kurz zum Schluss.
Ja klar, also es ist neue demokratische, neue Geburt von Syrien, dass es ein Rechtsstaat wird, keine Korruption. Richtig ein Stabilfaktor in der Region spielt. Und einfach das syrische Volk, da hatten nicht anders zu machen, außer auf die Straße zu gehen, weil ich beschreibe es immer so, dass das syrische Volk, es ist wie ein Kind, der vom Vater die ganze Zeit geschlagen wurde und schlecht behandelt, gedemütigt. Der Vater bietet ihm keine Ausbildung, der schlägt ihm die ganze Zeit. Und dann kann man moralisch gesehen nicht gegen dieses Kind, der groß geworden und entscheidet sich, das zurückzuschlagen. Aber wir haben keine Illusion auch, also dieses Kind, die ganze Zeit, der nicht keine Ausbildung hatte, der die ganze Zeit geschlagen wurde, es ist keine ideale Lösung, das wissen wir in kurzer Zeit, aber es ist Demokratie, es ist auch ein Prozess. Also man lernt Demokratie auch viele Länder, die im westlichen, die im Westen jetzt einfach ein Vorbild in Demokratie sind, da hatten sie so eine unstabile Phase, einfach der Übergangsphase bestanden.
Dann hoffen wir, dass dieses Kind wenigstens noch ein besseres Leben als Erwachsener leben kann. Danke vielmals, Siad Malki, für Ihren Besuch im Studio. Herzlichen Dank für Ihre persönlichen Informationen und Erzählungen in dieser Sendung.
Besten Dank, Stefan.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.